Vor 2 Tagen begann in Niederramstadt in der Gemeinde wieder ein Bibelmarathon. Wie schon im letzten Jahr zu Ostern wurde rund um die Uhr die Bibel am Stück laut vorgelesen. Letztes Jahr konnte auf diese Weise das gesamte Alte Testament gelesen werden und dieses Jahr das Neue. 4 Evangelien stehen am Anfang des Neuen Testaments. 4 verschiedene Berichte über das Leben von Jesus hier auf der Erde. Das heißt, 2-mal Weihnachten, also nur Matthäus und Lukas haben Texte über die Geburt Jesu, eine Bergpredigt, eine Feldrede, unzählige Heilungen, Gleichnisse, Streitgespräche, Wunder. Und jedes Evangelium hat seinen eigenen Akzent. Aber 4-mal kommt die Passionsgeschichte vor. Alle 4 Evangelisten berichten ausführlich über das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Und in allen 4 Evangelien wird uns das Osterereignis berichtet. Die Auferweckung Jesu von den Toten. Dass Jesus für die Schuld der Menschen am Kreuz von Golgatha starb, ist der zentrale Inhalt aller Evangelien. Aber die Passion und Karfreitag können nicht aus sich selbst verstanden werden. Sie müssen immer im Licht des Ostertags gedeutet werden. Und deshalb berichten alle 4 Evangelisten von der Auferstehung Jesu am ersten Tag der neuen Woche, nach einem Sabbat, der schwer und dunkel auf den Jüngern und Jüngerinnen lag. Von diesen 4 Berichten haben wir eben einen in der Textlesung gehört. Es ist der jüngste der Berichte, was seine Abfassungszeit anbelangt. Man weiß durch die theologische Forschung, dass das Johannesevangelium als letztes dieser 4 verfasst wurde. Das älteste dagegen ist das Markus-Evangelium. Es ist das kürzeste und man vermutet, dass Matthäus und Lukas mit ihren Berichten darauf aufgebaut haben. An manchen Stellen ist es einfach wesentlich schlichter und kürzer gefasst. Und so ist es auch mit dem Bericht über die Auferstehung, der heute Grundlage der Predigt sein soll. Markus 16, Vers 1 bis 8. Nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, Öle und Salben, um den Toten einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wie werden wir nur den schweren Stein von der Grabkammer wegrollen können? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein langes weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch versprochen hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Entsetzen hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so erschrocken waren sie. Das ist ein ganz schlichter Text, den wir uns in dem ersten Teil meiner Predigt einmal genauer anschauen werden. Im zweiten Teil möchte ich darüber nachdenken, welche Bedeutung die Botschaft von der Auferstehung Jesu für unseren Glauben und unsere persönliche Hoffnung hat oder haben kann. Und im dritten soll es darum gehen, wie wir uns Auferstehungshoffnung vielleicht bildlich vorstellen können, beziehungsweise welches Gleichnis aus der Natur es als Erinnerungsstütze dafür gibt. Nun also den ersten Teil, den ich überschrieben habe mit die ersten Zeuginnen. Wir erinnern uns, an Karfreitag war auf einmal alles ganz schnell gegangen. Jesus war verstorben, noch bevor ihm die Römer die Beine brechen konnten. Und dann hat es sogar noch ein eiliges Begräbnis gegeben. Eilig deshalb, weil der Sabbat vor der Tür stand, an dem man nichts hätte machen können. Dazu eine kleine Geschichte vom Tübinger Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein. Eines Freitagabends kommt Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, nach Hause und begrüßt seine Frau mit den Worten: Ich muss dir etwas gestehen. Gerade habe ich unser neu angelegtes Familiengrab für jemand anderen zur Verfügung gestellt. Antwortet seine Frau verärgert: Aber wir haben es doch gerade erst mit so großem Aufwand in den Fels schlagen lassen. Erwidert Josef so überraschend wie für sie beruhigend: Aber es ist doch nur vorübergehend. Ein typischer Eckstein. Jedenfalls hatte niemand Zeit gehabt, sich angemessen um den Leichnam Jesu zu kümmern. Eilig hatten sie ihn in Leintücher gewickelt, aber das war den drei Frauen zu wenig. So viel hatte er ihnen bedeutet. So viel hatten sie ihm zu verdanken. Nun wollten sie ihn wenigstens noch mit guten Duftsalben einbalsamieren, wie es üblich war, wenn man einen Toten ehren wollte. Vielleicht haben sie den ganzen Sabbat über, während sie nichts tun konnten, darüber nachgedacht. Und als es 6 Uhr Abend war und der Sabbat vorüber, konnten sie wieder einkaufen und besorgten einige Öle und Salben, die sie früh am nächsten Morgen zu der Grabstelle mitnahmen. Es war gerade mal Sonnenaufgang. Länger wollten sie nicht warten. Wir haben das jetzt wieder bei dem Flugzeugabsturz in Frankreich gesehen. Menschen haben das Bedürfnis, für so tragisch Verstorbene ein Zeichen zu setzen, etwas zu tun, eine Kerze anzuzünden, Blumen an einer bedeutungsvollen Stelle abzulegen. Man kann doch nicht einfach nichts tun, einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Trauer braucht einen Ort und sie braucht Zeit. Was ich damit sagen will, ist, diese drei Frauen, Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, kamen als Trauernde. Sie rechneten nicht mit einer Auferstehung. Sie erwarteten sie nicht. Sie erhofften sie nicht einmal. Wir feiern Ostern alle Jahre wieder. Und wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir von der Auferstehung Jesu reden. Und uns ist diese Ungeheuerlichkeit dieses Ereignisses gar nicht mehr bewusst. Die drei Frauen hatten nun bei aller Organisation eine große Sorge auf dem Weg zum Grab. Es war eine große, schwere Steinplatte, die vor die Öffnung des Felsengrabs gerollt worden war. Viel zu schwer für die drei Frauen. Ein unüberwindliches Hindernis in ihren Gedanken. Doch bevor sie noch Ideen entwickeln konnten, wen sie um Hilfe bitten würden, kamen sie in die Nähe und sahen es. Die Platte war weg, das Grab war offen. Was hatte das zu bedeuten? Wer hatte es geöffnet und was hatten sie mit dem Leichnam Jesu gemacht? War er überhaupt noch da? Hatten andere die gleiche Idee wie sie und waren jetzt schon vorausgegangen, um ihn zu salben? Beherzt gingen sie hinein, um das zu überprüfen. Und da erlitten sie den nächsten Schreck, denn statt eines Leichnams, der dort liegen würde, sitzt auf der rechten Seite eine leuchtend helle Gestalt, die eindeutig nicht Jesus ist. In unserem Text steht nicht das Wort Engel, aber aus der Beschreibung wird deutlich, dass es ein Bote Gottes ist, der eine konkrete Botschaft für die Frauen hat. Fürchtet euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Ganz eindeutig wird er benannt. Das heißt, die Frauen konnten sich auch sicher sein, dass sie sich nicht in der Grabanlage getäuscht hatten, dass dies das Grab war, in das man Jesus, ihren Jesus, hineingelegt hatte. Der Bote zeigt auf die Stelle. Hier hat er gelegen, aber er ist nicht mehr hier im Grab. Er ist auferstanden. Was für eine Nachricht. Mit der Nachricht verbunden wird ein Auftrag. Geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch versprochen hat. Ach ja, stimmt. Er hatte so etwas angedeutet. Aber ob sie das damals verstanden hatten? Das Ganze war ein unfassbares Ereignis und das warf die Frauen regelrecht um. Sie flohen aus dem Grab und redeten mit niemandem darüber, so erschrocken waren sie. Das klingt für uns nicht nach großem Osterjubel, Aber wie ich schon gesagt habe, für uns ist die Auferstehung bekannt. Wir haben an Karfreitag ja schon gewusst, wie die Sache ausgeht. Aber diese ersten Zeuginnen der Auferstehung waren unmittelbar betroffen. Ich weiß nicht, ob man das noch einmal als Vergleich heranziehen kann, aber das Thema war ja jetzt lang und intensiv genug oder ist in den Medien. Wenn ich mir die Angehörigen von diesem Flugzeugabsturz vorstelle und da kommt jetzt jemand zu so einer Familie und sagt, ihr Familienmitglied sei irgendwo anders. Er hätte zwar das Ticket gebucht, aber sei nicht mitgeflogen und er hätte dadurch dieses schreckliche Unglück überlebt. Also dieses Gefühl stelle ich mir vor und dann kann ich mir das klar machen, diese Angehörigen würden auch nicht sofort von Trauer in Freude umschalten. Sie würden so lange zweifeln, bis sie von ihrem Familienmitglied selbst ein Lebenszeichen erhalten. Und so geht es emotional den drei Frauen hier auch. Sie hören erstmal nur davon und es ist noch nicht greifbar und die Trauer und der Schreck und all das sitzt noch so, so tief. Das heißt jetzt, die Frauen laufen erstmal davon und reden mit niemandem. Und damit ist aber nicht gemeint, dass sie für immer verstummen, dass sie niemals mit jemandem reden, sondern dass sie ihren Auftrag ausführen. Sie reden mit keinem Paparazzi, mit keinen Leuten unterwegs, sie halten sich nicht auf, sondern laufen auf direktem Weg zu den Jüngern und berichten, was sie erlebt haben. Und wie der auferstandene Jesus ihnen dann selbst erscheint, das berichtet der nächste Textabschnitt hier im Markus-Evangelium ab Vers 9. Aber heute beschränken wir uns auf diese 8 Verse und fragen uns, was diese Botschaft für uns bedeutet. Jesus ist auferstanden. Hans-Joachim Eckstein hat am Dienstag in Stuttgart einen Vortrag zum Thema Auferstehung gehalten mit der Frage, was kommt nach dem Sterben? Man kann sich diesen Vortrag im Internet noch anhören. Ich verschicke gerne den Link dazu. Er sagt darin, der christliche Glaube ist eine Hoffnungsreligion. Wir haben durch die Auferstehung Jesu von den Toten die begründete Hoffnung, dass unser Leben nicht auf das Diesseits, auf das Sichtbare beschränkt ist. Es geht bei der Auferstehung nicht um die Verlängerung des irdischen Lebens. Es geht um ein neues Leben jenseits des Sterbens. Und dieses neue Leben hat Jesus als Erster von Gott geschenkt bekommen, so wie es uns Paulus schreibt im 1. Korintherbrief in diesem großen Kapitel 15 zum Thema Auferstehung. So haben wir Hoffnung über den Tod hinaus, weil es ein ewiges Leben bei Gott gibt. Ich denke in diesen Tagen sehr viel an eine Freundin, deren Mutter in dieser Woche verstorben ist. Und ich frage mich, wie wird es mir gehen, wenn ich Abschied von meiner Mutter nehmen muss, die ja auch schon fast 80 Jahre alt ist. Mich tröstet jetzt schon der Gedanke, dass es für sie ein Nachhausekommen ist und dass sie dann von allen Beschwernissen des Lebens hier befreit ist. In einem Büchlein von Anselm Grün, der Titel ist »Wenn ich sterbe, falle ich tief in deine Liebe hinein«, da habe ich einen Text gelesen, der mich sehr anspricht. Viele suchen in ihrer Angst nach konkreten Vorstellungen. Für manche ist die Idee der Reinkarnation, also des Wiedergeborenwerdens in einer anderen Gestalt, konkreter als der christliche Auferstehungsglaube. Doch für mich hat die Idee der Reinkarnation nichts Anziehendes. Sie ist mir zu sehr vom Leistungsgedanken geprägt, als ob wir uns immer noch mehr läutern müssten, bis wir endlich Gott genügen. Ich möchte nicht noch einmal wiedergeboren werden. Ich möchte zu Gott kommen. Ich möchte das Ziel meiner Sehnsucht erfahren. Ich möchte eins werden mit dem Gott meines Lebens, den ich immer gesucht habe. Eins werden mit dem Gott der Liebe, den ich in meiner Liebe ersehne. Der Glaube an die Auferstehung Jesu hat aber nicht nur Auswirkungen auf meinen Glauben in Bezug auf das Leben nach dem Sterben. Es geht auch ganz konkret um das Leben hier und jetzt. Mit der Auferweckung Jesu hat Gott nämlich die Botschaft Jesu von seiner rettenden Liebe beglaubigt. Erst durch die Auferstehung können wir den Tod Jesu am Kreuz so deuten, wie wir es heute tun, als Stellvertretung für uns, als Opfer, damit wir frei zum Vater kommen können, als Überwindung der Trennung zwischen Gott und Menschen. Ohne Auferstehung wäre der Tod Jesu am Kreuz nur ein Märtyrertod. Und wir würden sein Andenken vielleicht in Ehren halten, aber er hätte keine Auswirkungen. Nochmal Paulus in 1. Korinther 15, Vers 17. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als eine Illusion und ihr seid auch nicht von eurer Schuld frei. So aber dürfen wir die Gewissheit haben, dass es echte Vergebung gibt und sie versetzt uns in die Lage, dass wir auch einander vergeben können. Gerade angesichts des Todes von Angehörigen ist das eine wichtige Botschaft. Wie viel Leid erleben Familien, die keine Vergebung kennen? Wie viel belastende Schuld verhindert, dass man sich gegenseitig in guter Weise in die Freiheit entlässt? Ich sage nicht, dass es für Christen einfacher ist, gute Beziehungen zu leben. Aber wir haben zumindest die Voraussetzungen. Schade, dass wir sie nicht immer nutzen. Und dabei beginnt das neue Leben, das ewige Leben mit Christus schon im Hier und Jetzt. Wenn wir das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat, für uns annehmen, seine Vergebung erbitten und in Beziehung zu ihm, dem auferstandenen Herrn, leben, beginnt eine Gemeinschaft, die niemals endet. Es beginnt etwas ganz Neues. Für dieses neue Leben können wir ein Sinnbild beschreiben, das eigentlich viel besser zu Ostern passt als Hasen und Eier, nämlich der Schmetterling. Dazu eine Geschichte aus der Gemeinschaft der Wycliffe Bibelübersetzer. Sie heißt Das Opfer des Bräutigams. In Papua-Neuguinea gibt es eine besondere Art von Schmetterlingslarven, Tongs genannt. Tongs sind extrem hungrig und fressen die ganzen Bäume kahl, auf denen sie geboren werden. In den Astgabeln der entblätterten Bäume spinnen sie dann ihre Kokons dicht an dicht, sodass ein großer, zusammenhängender Kokonhaufen entsteht. Weil die Kokons ziemlich porös sind, würden sie durch Wind und Regen zerstört werden, wenn sie ungeschützt blieben. Aber eine einzelne Larve fängt dann plötzlich an, eine starke Abdeckung über dem ganzen Haufen zu spinnen. Diese Larve nennt man Ehemann. Alle anderen nennt man seine Bräute. Der Ehemann spinnt also eine wasserdichte Abdeckung, die das ganze Kokongebilde schützt. Sobald er seine Arbeit getan hat, stirbt er und fällt zu Boden. Alle anderen Tongs entpuppen sich nach einiger Zeit und beginnen ihr neues Leben als Schmetterlinge. In einem Gottesdienst beim Mangseng-Volk in Papua-Neuguinea wurde der Tong-Bräutigam mit Jesus Christus verglichen. Jesus als Bräutigam opferte sein Leben für die Gemeinde, seine Braut, damit jeder Mensch sein altes Leben loswerden und ein verwandeltes, neues Leben beginnen kann. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Ich wünsche uns allen, dass dieses Osterfest uns neu ins Gedächtnis ruft, aus welcher Kraft wir leben können. Es ist die Kraft des auferstandenen Jesus Christus, der uns neues, ewiges Leben schenken will, weil er uns so sehr liebt. Und er gibt es uns nicht nur für uns allein. Wie ist das Verhaltensmuster der Raupen? So sieht das alte Leben ohne Jesus aus. Ich fresse, fresse, fresse. Ich verhalte mich egoistisch, ich-zentriert. Mir muss es gut gehen. Ich brauche meine Vorteile. Ich komme zuerst. Nein, das neue, ewige Leben, das von der Liebe Gottes bestimmt ist, zeigt sich in der fröhlichen Hingabe an ein anderes Ziel. Dass Gottes Liebe durch mich zu anderen kommt, dass an meinem Leben die verändernde Kraft Jesu deutlich wird. Das Schöne ist, auch wenn wir manchmal in alte Muster zurückfallen, wenn wir vergessen, zu welchem neuen Leben wir berufen sind, wir dürfen immer wieder von vorn beginnen. Wenn es sein muss, jeden Tag. Als Erinnerungsstütze habe ich euch eine Schmetterlingskarte mitgebracht, die ihr aus diesem Gottesdienst mitnehmen könnt. Was hatte der Bote zu den Frauen gesagt? Jesus ist auferstanden, er lebt, er geht euch voraus nach Galiläa. Das ist der Ort, wo die Jünger ursprünglich herkamen. Das ist der Ort, an dem sie sich wieder hinwenden nach diesen aufregenden Passatagen. Und sie wollen wieder mit einer Art von Alltag beginnen. Aber dort in ihrem Alltag werden sie Jesus sehen. So wird es ihnen versprochen. Und so ist es ja dann auch geschehen. Wir können diese Geschichten, wie Jesus ihnen beim Fischfang begegnet, in den Evangelien lesen. Und das sollen die Frauen ausdrücklich auch Petrus sagen. Petrus, der trotz bester Vorsätze Jesus so heftig verleugnet hat. Auch er darf Jesus wieder sehen. Und dies bedeutet in diesem Zusammenhang, er erlebt Vergebung und eine neue Berufung. Das ist die Botschaft des heutigen Osterevangeliums. Jesus lebt. Er geht dir voraus. Das heißt, er ist schon da, wo du heute Mittag oder morgen oder in der kommenden Woche hingehst. Du bist eingeladen zu einem Leben mit ihm, das hier und jetzt beginnt und bis in die Ewigkeit reicht. Gelobt sei Gott, der uns in seiner großen Liebe das ewige Leben geschenkt hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen.